Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Hören Sie die Vergangenheit, so lebendig wie noch nie. Ich bin Elisabeth, Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn und für die Welt Sisi. Oder Sissi, wie man es gern in zuckrigen Filmen schreibt. 2S, als wäre ich ein weiches Wesen aus Samt. Aber ich war nie weich. Und auch nicht besonders fügsam. Ich war kein Märchen. Ich war kein Reifrock. Ich war Freiheit im falschen Kleid. Vielleicht kennen Sie mein Gesicht von Bildern. Vielleicht hören Sie meine Stimme heute zum ersten Mal. Also lassen Sie mich Ihnen sagen, wer ich wirklich war. Nicht als Statue, nicht als Legende, sondern als ich. Ich wurde geboren am 24. Dezember 1837 in München. Ein Weihnachtskind, ein Mädchen. In einer Familie voller Namen und Regeln, voller Geschichte und voller Widersprüche. Mein Vater war Herzog Max in Bayern. Ein Musiker, ein Sonderling, ein Mann, den man entweder liebte oder gar nicht verstand. Er war adelig, ja, aber er hasste höfische Konventionen. Er ritt lieber allein durch die Berge, spielte Zither, dichtete und saß mit Bauern beim Bier, als bei Hofe zu parlieren. Ich liebte ihn heiß. Vielleicht, weil er nie so tat, als sei er etwas Besseres. Meine Mutter Ludovica war ganz anders, streng, kontrolliert, erzogen zur königlichen Disziplin. Sie war eine Tochter des Königs von Bayern und Schwester der später so einflussreichen Erzherzogin Sophie von Österreich. Von ihrer Linie aus sollte man große Dinge von uns Kindern erwarten. Besonders von meiner Schwester Elen, nicht von mir. Ich war das vierte von 10 Kindern. Nicht die Erstgeborene, nicht die Klügste, nicht die Schönste, sagte man. Aber ich war etwas, das am Wiener Hof später für Unruhe sorgen würde. Ich war ich. Wir wuchsen in München auf, aber die wirklich wichtigen Jahre meiner Kindheit verbrachten wir in Possenhofen. Unser Sommerrefugium, ein kleines Schloss am Starnberger See. Oder, wie wir es nannten, Possi. Possi war mein Himmel. Kein Hofprotokoll, keine Gouvernanten mit starrem Blick. Nur Wiesen, Wald, Wasser, Pferde und Freiheit. Ich ritt ohne Sattel, kletterte auf Bäume, sprang in den See. Ich lief barfuß durch den Garten und ließ mir die Haare vom Wind zerzausen. Ich war kein Prinzesschen, sondern ein Kind mit Sommersprossen und Schrammen an den Knien. Wir aßen draußen, saßen im Gras, warfen Steine ins Wasser. Ich kann mich erinnern, wie mein Vater uns Zithermelodien vorspielte, wie wir sangen, lachten, lebten. Niemand sprach mich mit Hoheit an. Ich war einfach Sisi. Und ich wusste nicht, wie glücklich ich war. Ich schrieb kleine Gedichte, versteckte sie unter meinem Kissen. Ich beobachtete die Wolken, als wären sie Zeichen. Ich redete mit Pferden. Ich stellte mir vor, eines Tages in ferne Länder zu reiten, ohne zu wissen, wie recht ich behalten würde. Meine Erziehung war, freundlich ausgedrückt, frei strukturiert. Ich hatte Lehrer, ja, Französisch, ein bisschen Latein, Klavier, Harfe, Religion, Geschichte. Aber mein Vater sagte immer, Kinder müssen lachen, nicht funktionieren. Und das tat ich, so oft ich konnte. Ich war kein Wildfang im klassischen Sinn. Ich war leise eigen. Ich hörte lieber zu, als zu sprechen. Ich träumte viel. Ich fühlte viel. Ich war oft traurig, ohne Grund. Und manchmal grundlos heiter. Ich war nicht pflegeleicht, aber lebendig. Wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, dann sehe ich Licht. Ich höre das Plätschern des Sees, spüre das Leder der Zügel in meiner Hand, rieche das Heu im Stall. Ich erinnere mich an die Abende, an denen die Fenster hell leuchteten und meine Geschwister um die Suppe stritten. Ich erinnere mich daran, glücklich gewesen zu sein, ohne es zu wissen. Denn niemand hatte mir gesagt, dass das die letzten Jahre der wirklichen Freiheit sein würden. Was ich damals nicht ahnte, hinter den Bergen saß ein Kaiser. Und er suchte eine Braut. Ich war 15 Jahre alt, als sich mein Leben in einem einzigen Nachmittag veränderte. Nicht langsam, nicht freiwillig, sondern mit der Wucht einer höfischen Entscheidung, gegen die kein Mädchen aus Possenhofen eine Chance hatte. Meine Mutter, Ludovica, hatte große Pläne für meine Schwester Helene. Sie war die Pflichtbewusste, die Gebildete, die von klein auf Anstand und Haltung gedrillte. Kurz gesagt, die perfekte Kandidatin für den österreichischen Kaiser Franz Josef. Im Sommer 1853 reisten wir nach Bad Ischl, dem kaiserlichen Sommersitz. Helene sollte dem Kaiser vorgestellt werden. Ich war nur Beilage, mitgereist, damit Helene sich nicht zu nervös fühlte. Niemand und wirklich niemand rechnete damit, dass ich in irgendeiner Form eine Rolle spielen würde. Ich trug ein schlichtes Kleid. Ich war sonnengebräunt vom Sommer am See, die Haare einfach geflochten, die Gedanken noch ganz bei den Pferden in Possi. Ich hatte keinen Hofknicks geübt, keine Konversationsfloskeln parat. Ich war nicht vorbereitet, nicht im geringsten. Und dann kam er, Franz Josef, der Kaiser. 23 Jahre alt, pflichterfüllt, korrekt, von seiner Mutter zum Thronfolger geformt wie aus Marmor geschnitten. Er trat in den Raum und sah nicht Helene an. Er sah mich. Ich wurde rot, senkte den Blick, murmelte irgendeinen Gruß. Ich war überfordert, aber ich spürte etwas. Einen Blick, der hängen blieb. Einen Moment, der alles veränderte. Was in Franz vorging, weiß ich bis heute nicht. Vielleicht war es Trotz. Vielleicht Reiz des Ungeplanten. Vielleicht eine Ahnung von Freiheit, die ich ausstrahlte und die er nie gehabt hatte. Am nächsten Tag war alles anders. Franz Josef hatte entschieden. Er wollte mich. Ich weiß noch, wie Helene blass wurde. Wie meine Mutter versuchte, Haltung zu bewahren. Wie ich nichts sagen konnte. Denn das war das Schicksal einer Prinzessin. Man wurde nicht gefragt. Man wurde genommen. Franz war höflich, ja, zärtlich sogar auf seine Art. Aber ich kannte ihn kaum und ich wusste nicht, was es bedeutet, Kaiserin zu sein. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukam. Nach unserer Rückkehr nach Possenhofen war alles anders. Ich durfte meine alten Kleider nicht mehr tragen. Ich bekam Sprachunterricht in höfischem Deutsch. Ich musste lernen, wie man sich verbeugt, wie man mit Bischöfen spricht, wie man bei Hof grüßt, wie man still bleibt. Man sagte mir, ich müsse nun Verantwortung übernehmen. Für ein Reich, für eine Familie, für eine Zukunft. Ich war 15. Ich wollte reiten, ich wollte schreiben, ich wollte kein Kleid mit 5 Unterröcken tragen. Doch niemand hörte mich. Denn ich war ja nun die Auserwählte. Und eine Auserwählte hat zu danken, nicht zu zweifeln. Im Frühjahr 1854 reisten wir nach Wien. Die Verlobung wurde verkündet, groß, öffentlich, mit Pauken und Fanfaren. Ich lächelte, geübt, ich sprach, auswendig Gelerntes. Ich verbeugte mich und fühlte mich dabei wie eine Figur auf einer Schachbrettplatte, die jemand anderes bewegt. Am 24. April 1854 wurde ich Kaiserin von Österreich. In einem Kleid aus Silberbrokat, mit einer Schleppe so lang, dass ich fast darüber gestürzt wäre. Die Kirche war voll, die Augen auf mich gerichtet. Ich hörte das Glockenläuten wie aus der Ferne. Ich hielt Franz' Hand, eine Hand, die kalt war und fest. Und ich dachte, was tue ich hier? Ich war 16 Jahre alt. Ich war nie am Hof gewesen. Ich wusste nichts über Wien, nichts über Politik, nichts über das Leben als Symbol. Ich war ein Mädchen vom See. Ein Kind mit Träumen, das plötzlich in einer Welt aus Gold, Marmor und Regeln gelandet war. Und ich ahnte, das hier war kein Märchen. Es war der Beginn eines langen, schweren Spiels, bei dem ich die Hauptrolle hatte, aber keine einzige Zeile mitgeschrieben hatte. Wien empfing mich mit Fanfaren, Schleifen, Blumen und einem steinernen Lächeln. Nach der Hochzeit im April 1854 zog ich in die Hofburg ein, das Herz des Habsburgerreiches. Ein gewaltiger Bau voll von Prunk, Geschichte, Macht und Kälte. Nicht die Kälte des Winters, sondern die Kälte von Regeln, Blicke, Erwartungen. Ich hatte keine Ahnung, wie laut Stille sein kann. Ich war Kaiserin von Österreich. 16 Jahre alt, schmal, still, überfordert. Die Menschen auf den Straßen jubelten. Zeitungen schrieben über meine Schönheit, meine Jugend, meine Anmut. Aber sie schrieben nicht über das Mädchen, das nachts in seinem Gemach saß und weinte, weil es nicht wusste, wohin mit sich. Die Etikette war ein Albtraum. Ich musste lernen, wie tief man sich vor wem zu verbeugen hatte, welche Gabel man bei welchem Gang benutzt, wann man grüßte, wann man schwieg, wann man nickte, wann man verschwand. Ich hatte keine Stimme, nicht im politischen Sinne, das sowieso nicht, sondern auch im wörtlichen. Ich sollte schön sein, still sein, da sein. Eine Figur im Schachspiel, die bewegt wird, aber selbst nicht zieht. Und dann war da sie, Erzherzogin Sophie, meine Schwiegermutter, die Schwester meiner eigenen Mutter und eine Frau, die den Hof kontrollierte wie ein Dirigent das Orchester. Sophie war mächtig, intelligent, kühl. Sie hielt mich für ein naives Kind und machte keinen Hehl daraus. Ich war in ihren Augen nicht würdig, Kaiserin zu sein und ganz sicher nicht Mutter. Denn als meine erste Tochter geboren wurde, auch sie hieß Sophie, nahm man sie mir direkt nach der Geburt. Meine Schwiegermutter übernahm die Erziehung, den Namen, sogar die Kleidung. Ich durfte sie sehen, auf Anfrage. Ich durfte sie halten, selten. Ich durfte sie prägen, gar nicht. Ich war Kaiserin, aber nicht Mutter. Ich war Ehefrau, aber nicht Geliebte. Ich war Symbol, aber kein Subjekt. Ich bekam eine zweite Tochter, Gisela. Wieder dasselbe Spiel. Sophie bestimmte alles. Und Franz, er war höflich, freundlich. Aber er war Kaiser, kein Ehemann, wie ich ihn mir vielleicht gewünscht hätte. Er sprach mit Ministern, Generälen, Bischöfen. Er liebte Ordnung, Struktur, Pflicht. Und ich war Unordnung im Kleid aus Seide. Ich versuchte, mich anzupassen. Ich lächelte, ich verbeugte mich, ich schwieg. Ich trug Kleider, die mir nicht gefielen, sprach Worte, die mir nicht gehörten, saß stundenlang still, wo ich am liebsten davongelaufen wäre. Aber tief in mir wuchs etwas. Kein Trotz, keine Rebellion, sondern Entfremdung. Ich fühlte mich wie ein Fremdkörper in meinem eigenen Leben. Ich beobachtete mich von außen, wie ein Bild, das aufgehängt wurde, obwohl es gar nicht fertig war. Und so begann ich, innerlich, zu gehen. Ich las Gedichte, schrieb eigene Verse. Ich starrte aus dem Fenster. Ich suchte Blickkontakt mit Pferden im Stall, nicht mit Menschen im Salon. Ich zog mich zurück, nicht theatralisch, nur leise. Man nannte mich bald eigen, dann distanziert, dann kränklich. Ich war alles davon. Und noch mehr? Ich war verloren. Ich war 16 Jahre alt. Und mein Leben war plötzlich ein Spiegelsaal, in dem kein Spiegelbild mehr mir gehörte. Ich wurde Mutter. Und niemand ließ mich es sein. Als meine erste Tochter zur Welt kam, war ich gerade 17 Jahre alt. Sie wurde nach meiner Schwiegermutter benannt, Sophie. Nicht von mir, sondern von ihr selbst bestimmt. Ich durfte mein Kind nicht stillen, nicht baden, nicht halten, wenn ich wollte. Erzherzogin Sophie übernahm alles. Die Erziehung, die Kleidung, die Aufsicht. Ich war ihre leibliche Mutter, aber nicht ihre Vertraute. Ich durfte meine Tochter nur zu festgelegten Zeiten sehen. Wie eine Besucherin im Leben meines eigenen Kindes. Als Gisela geboren wurde, meine zweite Tochter, war es dasselbe Spiel. Ich war Kaiserin und man sagte mir, ich hätte Wichtigeres zu tun. Wichtiger als Liebe? Als Wärme? Als Nähe? Ich war verzweifelt, aber ich war still. Ich zog mich zurück. Ich lächelte höflich, ich sagte, danke. Ich nickte zu allem. Doch in mir begann ein Widerstand zu wachsen, lautlos, aber mächtig. Ich ließ mein Haar wachsen, bodenlang. Ich weigerte mich, es abzuschneiden. Es wurde mein Schutz, mein Panzer, meine Geste des Ich bleibe ich. Ich begann zu reiten. Früh, lange, mit Wut in der Bewegung. Im Galopp spürte ich mich. Mein Atem, mein Körper, mein Herzschlag. Sie gehörten mir. Nicht dem Hof, nicht Sophie, nicht einmal Franz. Ich kontrollierte, was ich aß. Ich wog mich täglich. Ich maß meine Taille, immer dieselben 50 Zentimeter. Kein Gramm zu viel. Nicht aus Eitelkeit, sondern aus Disziplin. Es war das Letzte, worüber ich noch Macht hatte. Sie nannten mich schön. Aber das war nicht der Punkt. Ich wollte nicht bewundert werden. Ich wollte in Ruhe gelassen werden. Ich ließ mich nicht mehr malen. Keine neuen Porträts. Fotografen wurden abgewiesen. Ich war da, aber nicht sichtbar. Ich war wie ein Schatten an der Wand des Palastes. Franz Josef? Er war höflich. Vielleicht sogar liebevoll auf seine Weise. Aber er verstand mich nicht. Er war Kaiser, durch und durch. Seine Welt war Befehl, Ordnung, Disziplin. Ich war Unordnung, Gefühl, Flucht. Wir lebten zusammen, aber nicht gemeinsam. Als ich ein drittes Mal schwanger wurde, war ich entschlossen. Dieses Kind würde mir niemand wegnehmen. Marie-Valerie, sie wurde mein Kind. Ich bestand auf meine Rolle als Mutter. Ich stillte sie selbst. Ich bestimmte die Kleidung, den Tagesablauf, die Sprache, die Nähe. Und es funktionierte. Für eine Weile. Aber der Preis war hoch. Ich wurde als eigensinnig beschrieben, launisch, unberechenbar. Dabei war ich nur lebendig. Ich schrieb Gedichte, dunkle, traurige, manchmal beißend ironische. Ich las Heine. Ich fühlte mich ihm verwandt. Ich begann zu reisen, kleine Fluchten, anfangs, Kuren, Rückzugsorte, scheinbare Gesundheitsaufenthalte. In Wahrheit Flucht vor dem Hof, vor dem Korsett, vor der Rolle. Ich wollte wieder spüren, wie es ist, ich selbst zu sein. Nicht Ihre Majestät, sondern Sisi. Die Welt bewunderte mich, aber sie verstand mich nicht. Und sie sollte es auch lange nicht tun. Ich war Kaiserin, aber ich gehörte mir nicht. Also suchte ich mir einen Ort, der mir allein gehörte. Einen Raum, in dem ich nicht bewertet, beobachtet, begradigt wurde. Ich fand ihn im Sattel. Reiten war für mich kein Sport. Es war eine Religion. Ich stand vor Sonnenaufgang auf, ließ das Frühstück stehen, wenn nötig, und saß oft schon im Morgendunst auf meinem Pferd. Ich ritt hart, schnell, stundenlang, nicht für die Figur, nicht für die Etikette, sondern weil der Galopp der einzige Moment war, in dem mein Herz nicht gefangen war. Mein Pferd war mein Mitwisser. Es sagte nichts, fragte nichts, verlangte keine Stellungnahme. Es lief mit mir, wie ich war. Ich trainierte meinen Körper. Nicht für den Blick anderer, sondern für das Gefühl von Macht über mich selbst. Ich aß kaum, nur das Nötigste. Keine Süßigkeiten, kein Fleisch, kein Übermaß. Ich ließ mich jeden Morgen wiegen, ritualhaft. Ich maß meine Taille 50 Zentimeter und wehe, es wurden mehr. Sie nannten mich eitel. Aber Eitelkeit war es nicht. Es war Kontrolle, mein einziger Weg, nicht ohnmächtig zu sein. Ich begann, meine Umgebung auszublenden. Ich ließ mich nicht mehr porträtieren. Ich ließ keine Fotografien mehr zu, besonders nicht im Alter. Ich wollte nicht konserviert werden wie ein Denkmal. Ich wollte nicht angeschaut werden, während ich mich innerlich entfernte. Ich war höflich, ja. Ich erschien zu Anlässen, hielt Reden, die man mir schrieb. Aber innerlich war ich schon woanders. Und irgendwann war auch mein Körper nicht mehr genug Rückzugsort. Ich begann zu reisen, nicht aus Neugier, sondern aus Fluchttrieb. Ich verließ Wien unter dem Vorwand von Kuren, Klimawechseln, seelischer Erholung. Ich fuhr nach Madeira, lebte monatelang dort, allein mit wenigen Begleitern. Ich war frei von Protokoll, frei von Fragen, frei von Sophie, vom Kaiser, von Uniformen und Titeln. Ich ging weiter, nach Korfu, Biarritz, Irland, England, später bis nach Griechenland. Ich lebte aus Koffern. Ich mied Gesellschaft. Ich war nirgendwo zu Hause. Und genau das fühlte sich zum ersten Mal nach Zuhause an. Ich schrieb weiter. Tagebuch, Gedichte, Notizen. Ich las Byron, Shelley, Heine, Shakespeare. Ich ließ mich von der Melancholie tragen, wie andere sich vom Hofstaat tragen ließen. Franz Josef schrieb mir Briefe. Höflich, liebevoll, manchmal verzweifelt. Er bat mich, zurückzukehren, aber ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr stillsitzen, mich betrachten lassen, eine Krone aufsetzen, die mir zu eng geworden war. Ich hatte meinen Weg gewählt. Nicht laut, nicht spektakulär, aber konsequent. Ich war nicht rebellisch im klassischen Sinne. Ich zündete keine Manifeste. Ich hielt keine flammenden Reden. Ich entzog mich. Und das war mein größter Protest. Unter all den Ländern, die ich bereiste, gab es eines, das sich nicht wie eine Station anfühlte, sondern wie eine Antwort: Ungarn. Ich weiß nicht, ob es die Landschaft war, die Sprache, die Reiter mit ihren wilden Blicken oder nur das Gefühl, nicht beurteilt zu werden. Aber ich spürte vom ersten Moment an: Hier darf ich atmen. Die Ungarn waren anders als der Wiener Hof. Direkt, stolz, musikalisch, unverstellt. Sie erwarteten keine Knickse, keine höfischen Floskeln, keine eiserne Zurückhaltung. Sie begegneten mir als Mensch. Ich begann, Ungarisch zu lernen. Eine Sprache, so schwer wie schön. Voller Rhythmus, voller Eigenheiten. Aber ich lernte schnell, nicht aus Pflicht, sondern aus Zuneigung. Ich wollte sie verstehen und ich wollte, dass sie mich verstehen. Ich trug ungarische Tracht, ließ mich mit ungarischen Motiven malen. Ich sprach mit den Menschen auf Augenhöhe, ich ritt mit den Reitern frei. Ich lachte. Ehrlich. Zum ersten Mal seit Wien. Es war kein politisches Kalkül, es war Herzenssache. Doch es wurde auch politisch. Denn zwischen Österreich und Ungarn herrschte Spannung. Die Ungarn forderten Rechte, Anerkennung, einen Ausgleich. Der Hof zögerte. Franz Josef, gewissenhaft, aber zögerlich, suchte einen Weg. Und ich? Ich war die Brücke. Ich sprach mit Franz, mit Ministern, mit ungarischen Politikern. Ich bat, vermittelte, drängte, mit mehr Entschlossenheit, als man mir je zugetraut hatte. Ich war keine Kaiserin auf Postkarten, ich war Dolmetscherin zwischen zwei Welten. Der Lohn kam 1867. Der Ausgleich und die Krönung in Budapest. Ich stand in der Matthiaskirche neben Franz. Ich trug die Stephanskrone, ich sprach ungarische Sätze, auswendig gelernt, aber ehrlich gemeint. Ich wurde Königin von Ungarn, nicht nur im Titel, sondern im Herzen des Volkes. Und zum ersten Mal fühlte ich: Ich bin nicht nur Symbol, ich bin jemand. Ich ließ in Ungarn ein eigenes Schloss bauen, Gödöllő. Ein Ort der Freiheit, der Stille, der Zugehörigkeit. Dort war ich nicht die schöne Kaiserin. Dort war ich einfach Sisi. Ich sprach mit Müttern auf dem Markt, mit Landbesitzern, mit Soldaten. Ich ließ meine Kinder dort aufwachsen, zumindest für eine Weile. Ich atmete freier, lachte lauter, ritt weiter. Die Ungarn nannten mich liebevoll Magyarok Királynéja, Königin der Magyaren. Ich war stolz darauf, ehrlicher als auf jedes Wappen in Wien. Ungarn war mein Zufluchtsort, mein Heilmittel, mein Vertrauensbeweis an mich selbst. Ich war nicht gleich, aber ich war angenommen. Und das ist mehr, als mir der Kaiserhof je geben konnte. Ich habe 4 Kinder geboren, 3 Töchter und einen Sohn, Rudolf. Er war mein Licht, mein Stolz, mein Spiegel und mein tiefster Schmerz. Rudolf war nicht wie die anderen. Er war sensibel, klug, nachdenklich. Kein Marschierer, kein Soldat, kein reiner Thronfolger aus Stein. Er liebte Bücher, Tiere, Natur. Und er stellte Fragen, viele Fragen. Am Hof waren Fragen nicht willkommen. Ich erkannte ihn sofort. Er war wie ich, nur durfte er nicht sein wie ich. Ich versuchte ihn zu schützen, doch schon bald riss man ihn mir aus den Händen. Er sollte erzogen werden wie ein künftiger Kaiser, mit Drill, mit Strenge, mit Regeln. Ich protestierte, aber es war wie immer. Die Schwiegermutter wusste es besser, der Hof wusste es besser, ich war emotional, unangemessen, zu weich. Rudolf wuchs heran, einsam, und ich? Ich reiste, ich floh, ich tat, was ich immer tat, ich entzog mich, weil ich sonst zerbrach. Aber das bedeutete auch, ich ließ ihn oft allein, und dafür werde ich mir nie verzeihen. Er wurde ein junger Mann, den niemand verstand. Er las Darwin, Heine, Zola, während man ihm Exerzieren beibrachte. Er sprach von Demokratie, von Reformen, während man ihm sagte, er solle gehorchen. Er wollte lieben. Frei. Doch seine Ehe war eine Farce, ein Arrangement. Und er zerbrach daran. Han trank, er schrieb, er diskutierte und irgendwann verlor er sich. Dann kam Meierling. Der Tag, an dem mein Sohn nicht mehr war. Es war der 30. Januar 1889. Rudolf wurde tot aufgefunden in seinem Jagdschloss Meierling. Neben ihm Mary Fetzerer, eine junge Frau von kaum 20 Jahren. Die offizielle Erklärung lautete Selbstmordpakt. Die inoffiziellen Theorien? Verschwörungen, Druck, Verzweiflung. Ich weiß nur eines. Mein Sohn war am Ende. Und keiner hatte ihn gehalten. Ich war nicht dort. Ich konnte ihn nicht retten. Ich wusste, dass er litt. Aber ich dachte, es sei noch Zeit. Als ich die Nachricht erhielt, stand ich still. Keine Tränen, kein Schrei. Nur Leere. Ich legte Schwarz an und zog es nie wieder aus. Ich trug keinen Schmuck mehr. Ich sprach kaum. Ich ließ mein Gesicht nicht mehr zeigen. Ich wanderte. Stundenlang. In Regen, in Schnee, in völliger Abwesenheit von mir selbst. Ich schrieb Gedichte. Ich sprach mit niemandem. Ich war da, aber nicht mehr lebendig. Rudolf war mein Sohn. Und er war das Letzte, was mich an Hoffnung band. Mit ihm starb auch ein Teil von mir. Nach Rudolfs Tod war ich nicht mehr dieselbe. Ich lebte weiter, aber nicht wirklich. Ich atmete. Ich bewegte mich. Ich erschien, wenn man es verlangte. Aber innerlich war ich verloren in einer Leere, die sich nie wieder füllen ließ. Ich legte Schwarz an. Trauerkleidung, die ich nie mehr ablegte. Keine Farben, kein Schmuck, kein Glanz. Ich war nicht mehr die schöne Kaiserin. Ich war eine Schattenfigur, die durch Gänge ging, ohne gehört zu werden. Ich begann zu wandern. Nicht spazieren, wandern. Stundenlang. Mit einem Tempo, das selbst mein Gefolge kaum durchhielt. Ich lief, als könnte ich der Trauer davonlaufen. Als läge irgendwo hinter dem Horizont ein Ort, an dem das Herz nicht mehr schmerzt. Ich sprach wenig. Ich schrieb viel. Meine Gedichte wurden dunkler, sarkastischer, manchmal bitter. Ich las Heine, Byron, Shakespeare. Ich versank in Worten, weil die Wirklichkeit so laut war. Ich reiste noch mehr als zuvor. Ich floh, nicht nur aus Wien, aus der Welt. Ich hielt mich in England auf, in Irland, in Griechenland, in der Schweiz. Ich lebte unter falschem Namen. Gräfin Hohenems. Ich wollte nicht erkannt, nicht begrüßt, nicht bestaunt werden. Ich hasste das Bild, das man sich von mir gemacht hatte. Die schöne Sisi. Die traurige Kaiserin. Die ewig Junge. Ich war keine Figur. Ich war eine Frau, die ihr Kind verloren hatte. Eine Frau, der man das Leben in Teilen abgeschnitten hatte und die jetzt nur noch Gleichgewicht durch Bewegung fand. Ich ließ kaum noch jemanden an mich heran. Nur wenige durften mitreisen. Ich schrieb an niemanden außer Franz. Gelegentlich, formell, höflich. Er liebte mich noch, irgendwie. Aber wir lebten in unterschiedlichen Welten. Ich war nicht krank, aber ich war nicht mehr gesund an der Seele. Ich lebte aus Koffern, sprach mit niemandem, aß wenig. Ich existierte nicht mehr. Das Volk sah mich kaum noch. Die Hofberichterstattung verstummte. Nur Gerüchte zirkulierten. Sie sei seltsam geworden, exzentrisch, eine wandelnde Trauer. Ich tat nichts, um das Bild zu korrigieren. Und doch, es war meine Form von Freiheit. Ich gehörte niemandem mehr, nicht dem Hof, nicht dem Volk, nicht einmal Franz. Ich war endlich nur noch ich selbst, zerrissen, stumm, einsam, aber unabhängig. Und in dieser Stille ging ich weiter, von Ort zu Ort, von Tag zu Tag, von mir fort. Es war der 10. September 1898 in Genf. Ich war wieder unterwegs. Wie so oft, wie so viele Jahre zuvor. Ich reiste inkognito unter dem Namen Gräfin von Hohenems. Ich wollte ein Schiff besteigen, einen Ausflug machen, nichts Großes. Ein ruhiger Tag, dachte ich. Ich hatte keine Ahnung, dass es mein letzter sein würde. Die Sonne schien, der Wind wehte kühl vom See. Ich ging zu Fuß, begleitet nur von einer Hofdame. Keine Wachen, keine Eskorte. Ich wollte nie aufsehen, schon lange nicht mehr. Und dann kam er, ein Mann, unauffällig. Er trat aus dem Nichts, stieß mich scheinbar harmlos an. Ich taumelte kurz, fing mich, glaubte, es sei nichts. Ich richtete meinen Hut. Ich lächelte sogar. Ich ging weiter. Ich stieg an Bord des Schiffes. Und dann brach ich zusammen. Luigi Luceni, so hieß er. Ein italienischer Anarchist. Er wollte ein Zeichen setzen. Nicht gegen mich persönlich, gegen das System. Er hatte eine dreikantige Feile geschärft und mir damit ins Herz gestoßen. Unbemerkt, fast elegant, fast feige. Mein Korsett, das enge, steife, eiserne Korsett, hatte das Blut gestaut. Darum dachte ich zunächst, es sei nichts. Doch es war alles. Ich starb wenige Minuten später, an Bord auf einem Sofa liegend, zwischen Leben und Tod. Meine letzten Worte? Man weiß es nicht genau. Vielleicht, was ist geschehen? Vielleicht nichts. So endet eine Geschichte. Nicht mit einem Thron, nicht mit einem Kniefall, nicht mit einer letzten großen Geste, sondern mit einem Stoß in einer Seitenstraße, in einem Land, das ich mochte, unter einem Namen, der nicht meiner war. Die Nachricht ging um die Welt. Die Presse schrieb von der tragischen Kaiserin, der Einsamen, der Schönen. Sie dichteten, spekulierten, verklärten. Man verglich mich mit Märtyrern, mit Heiligen, mit Opferfiguren. Aber niemand kannte mich wirklich. Denn ich hatte mich längst zurückgezogen, aus allem. Franz war erschüttert. Er schrieb, ich habe meine Sisi verloren. Doch ich glaube, er hatte mich schon viel früher verloren. Und die Welt? Sie verliebte sich neu in mein Bild. In das Schwarz, das Schweigen, den Schleier. Doch ich sage Ihnen jetzt, ich war mehr als mein Ende. Ich war keine Märtyrerin. Ich war keine Legende. Ich war eine Frau, die gehen wollte und am Ende nicht mehr weiterkam. Ich bin tot. Und doch sitze ich heute hier, mit Ihnen. Nicht als Geist, nicht als Schatten, sondern als Stimme. Ich bin Elisabeth, Kaiserin, Königin, Sisi und vor allem ich. Die Welt hat viel aus mir gemacht, ein Bild, ein Mythos, ein Poster auf Wänden und Tassen. Sie nannten mich die schöne Kaiserin, die unnahbare, die tragische, die stille Rebellin. Und vielleicht war ich all das, aber nie so, wie man es sehen wollte. Man hat mich verklärt, weil man mich nicht verstand. Man hat meine Schwermut mit Romantik verwechselt, meine Flucht mit Stil, meine Disziplin mit Eitelkeit und mein Schweigen mit Zustimmung. Dabei war ich wütend. Auf das System, auf die Regeln, auf die Welt, in der Frauen schweigen und lächeln sollen. Ich habe mich nicht angepasst, nicht weil ich mutig war, sondern weil ich es nicht konnte. Ich war sensibel, unruhig, ich war tief verletzt, aber ich war auch wach. Ich habe genau hingesehen und weggesehen, wenn ich musste. Ich war keine Heldin, aber ich war auch kein Porzellanwesen. Ich habe geliebt, leidenschaftlich, brennend. Ich habe verloren, bitter, endgültig. Ich habe geschrieben, in Reimen, die keiner lesen sollte. Ich habe geschwiegen, weil niemand hören wollte, was ich wirklich dachte. Heute spricht man über mich, wie man über eine Rolle spricht. Doch ich war keine Rolle. Ich war eine Frau, die zu früh genommen, zu hart gehalten, zu oft verkannt wurde. Ich wollte keine Krone, ich wollte keinen Titel. Ich wollte nur Freiheit, Luft, Bewegung, ich wollte leben. Vielleicht hören Sie heute etwas von mir, das nie in Geschichtsbüchern stand. Etwas, das man nicht auf Gemälden sieht. Etwas, das durchdringt, wenn man einmal nicht auf das Kleid schaut, sondern in die Augen. Ich bin nicht das, was aus mir gemacht wurde. Ich war Sisi von Possenhofen. Ein Kind mit Grasflecken und wilden Zöpfen. Ich war die junge Kaiserin, die Angst vor dem Palast hatte. Ich war die Mutter, der man die Kinder nahm. Ich war die Reiterin, die dem Hof davonritt. Ich war die Frau, die in Schwarz ging, weil sie keinen anderen Ausdruck mehr fand. Ich war die Königin, die in Ungarn geliebt wurde. Ich war die Wanderin, die allein in Genf starb. Ich war alles und nichts davon. Ich war einfach ich. Wenn etwas bleibt, dann bitte nicht die Statue, sondern die Frage, wie viel Raum geben wir einem Menschen, er selbst zu sein? Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben, nicht als Majestät, sondern als Mensch. Jede Zeit hat ihre Stimme. Wir hören uns bald wieder. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns gern und empfehlen Sie uns weiter.